Black is the Color, Omaggio a Berio heißt dieses Stück von Patricia Alessandrini. Wer in dieser leisen Hommage nach direkten Anklängen an den Folksong des italienischen Avantgarde-Komponisten Luciano Berio sucht, ist auf dem Holzweg. Auch wenn sich beim ersten Hinhören keine Verwandtschaft erkennen lässt, besteht Alessandrinis Hommage doch aus Elementen dieser Komposition Berios. Nur, warum erkennt man sie dann nicht? Oder erkennt man sie doch? Woraus besteht Musik denn eigentlich? Diese Frage begleitet das Konzert des Ensemble Modern, das um die Musik Patricia Alessandrinis kreist. Denn die junge italienisch-amerikanische Komponistin stellt einen vor Rätsel. Und wie das bei Rätseln so ist, begibt man sich auf die Suche nach der Lösung und erkennt, sobald man die Lösung gefunden hat, dass die eigentliche Frage eine ganz andere ist. Und so wird man auch nicht ganz zufrieden sein, wenn man die vordergründige Auflösung des Rätsels erfährt. Patricia Alessandrini hat alles, was Berios Komposition erkennbar macht, entfernt. Das Lied an sich und die im Volkston begleitende Viola sind in ihrer Hommage verschwunden. Alle Aufmerksamkeit widmet sie stattdessen der unscheinbaren Harfe, die im Hintergrund eine abwärts verlaufende Tonleiter durch Berios Folksong zieht. Als Komponistin hat sich Patricia Alessandrini eine denkbar schwere Aufgabe gesetzt, nämlich das Randständige zu beleuchten, das Nicht-Greifbare zu greifen und das Nicht-Aufschreibbare aufzuschreiben. Während sich Komponisten in der Regel musikalisches Material ausdenken, es weiterentwickeln und verarbeiten, arbeitet sie mit Aufnahmen von Werken anderer, meist längst verstorbener Komponisten. Aus diesen Werken entfernt sie das sogenannte musikalische Material, also nahezu alles, was das Stück erkennbar macht. Das heißt Töne, Melodien, Harmonien. Was bleibt da noch übrig? Die Resonanzen der Töne, die Expressivität der Interpretation, die Farben der Instrumentalklänge, Nebengeräusche, kurz alles, was sich nicht auf Notenpapier festhalten lässt. Mit avancierten, zum Teil selbstentwickelten elektronischen Mitteln verarbeitet sie anschließend diese geisterhaften Komponenten der Musik in ihren eigenen Stücken weiter. Im Konzertprogramm des Ensemble Modern stehen sich drei dieser Werkpaare gegenüber. Originale von Luciano Berio, Claude Debussy und Arnold Schönberg und Patricia Alessandrinis Antworten darauf. Der Ursprung ihrer unkonventionellen Kompositionsweise führt in ihre Studienjahre zurück.
Ich habe an vielen verschiedenen Orten studiert, in ganz unterschiedlichen Umfeldern. Und überall stand man unter dem Druck, auf eine ganz bestimmte Weise zu komponieren, immer der jeweiligen Kompositionsschule entsprechend.
In New York geboren, in Italien aufgewachsen, begann Patricia Alessandrini ihr Kompositionsstudium in Bologna, setzte es in den Vereinigten Staaten, in Frankreich und in England fort. Zu ihren wichtigsten Lehrerinnen und Lehrern gehören bekannte Figuren der neuen Musikwelt wie Tristan Murail, Thea Musgrave und Ivan Fedele.
Ich hatte das Glück, bei Leuten zu studieren, die mich immer sehr ermutigt haben. Trotzdem fühlte ich mich irgendwie niedergedrückt. Es hat mir keiner vorgeschrieben, wie ich zu komponieren habe, aber man wurde doch nach sehr oberflächlichen Kriterien beurteilt. Zum Beispiel danach, wie man das Tonmaterial entwickelt, wie man erkennbare stilistische Momente erzeugt oder wie man erweiterte Spieltechniken verwendet. Und dementsprechend wurde die Musik dann eingeordnet. Ich wollte dieser Schubladisierung entkommen, aber wie? Ich konnte diese Kriterien ja nicht allesamt vermeiden. Und selbst die totale Vermeidung wäre eine stilistische Geste gewesen, der ich mich nicht beugen wollte.
Dass sie mit diesem Dilemma nicht alleine stand, wurde ihr erst wirklich klar, als sie sich in der bildenden Kunst umschaute. Und in den Schriften des Künstlers Gerhard Richter stieß sie eines Tages auf den Schlüssel ihres Problems.
There was this one sentence which really struck me, which was, style is violence And I am not a violent person.
Ich las da einen Satz, der mich vollkommen bannte. Stil ist Gewalt und ich bin kein gewalttätiger Mensch. Das erfasste genau das, was ich bei diesen stilistischen Einordnungen empfand. Dann beschrieb Richter, wie er jedes Sujet demselben fotorealistischen Arbeitsprozess unterzog. Egal, ob das nun eine Rolle Toilettenpapier war oder die Bader-Meinhof-Gruppe. Es ging um den Prozess, die Unschärfe der Fotografie, die Wahrnehmung, den Vorgang der Darstellung. Als ich das las, fragte ich mich, ob das nicht auch mit Musik möglich wäre. In einer visuellen Kunstform ist das natürlich naheliegender. Andererseits hat man in der Musik die Zeitebene, auf der man mit Darstellung und Wahrnehmung arbeiten kann. Musikalisch lässt sich auch ein Moment festhalten oder man kann hineinzoomen. So begann ich, über Interpretation nachzudenken. Musikalisches Material an sich war mir ohnehin nicht so wichtig. Wichtig war mir, was ich mit dem Material machte, wie ich es durch mich hindurch filterte und daraus einen Kompositionsprozess machte. So konnte ich meine Musik auch von den Codes befreien, die sie stilistisch schubladisierbar machten.
Also kind of affiliation with the stylistic notion.
Ihre Musik von klassifizierbaren Merkmalen zu befreien, geht für Patricia Alessandrini mit dem Wunsch einher, sich frei zu bewegen, ohne einer Norm oder einem Bild entsprechen zu müssen, das man sich von ihr und ihrer Musik sonst automatisch machen würde. Der Idee, das zu sein oder zu dem zu werden, was andere in einen hineinprojizieren, begegnete sie auch in dem Buch Black Skin, White Masks des französischen Psychiaters und Vordenkers der Entkolonialisierung Frantz Fanon. Ein Zitat beziehungsweise ein Konzept, das sie dort aufgriff, machte sie zum Titel einer neuen Komposition. Menu morceau par un autre moi réuni, was sich nur schwer übersetzen lässt, doch ungefähr so viel heißt wie kleine Stücke, die ein anderer von mir geschaffen hat, zusammengesetzt. Eine poetische Entsprechung fand sie in den Chansons de Bilitis des Dichters Pierre Louis, die sein Freund Claude Debussy im Jahr 1900 vertonte. Es sind lesbisch-erotische Gedichte, die Pierre Louis einer pamphylischen Kurtisane namens Bilitis in den Mund legt und fiktiverweise als archäologischen Fund ausgibt.
Er schreibt aus der Perspektive einer imaginären Sapfo-Figur. Das verbindet gleich mehrere Motive. Erstens den orientalistischen Aspekt, zweitens die Tatsache, dass er sich in eine Frau versetzt. Zudem ist das Ganze sehr sexualisiert, weil er Bilitis sinnliche Erfahrungen beschreibt, als wohne er in ihrem Körper. Das ist genauso ein Fall, wo jemand einen anderen Menschen zu dem macht, was er in diesen hineinprojiziert. In diesem Kontext spielt auch meine Beziehung zum klassischen Repertoire eine Rolle, insbesondere zu Debussy, dessen Musik ich hier verwende. Ich bewundere Debussy, aber vieles an ihm bewundere ich gar nicht. Viele seiner Äußerungen und Haltungen, seinen extremen Nationalismus zum Beispiel. Deswegen ist diese Komposition für mich auch eine Form der Distanzierung. Entsprechend gestalte ich in dem Stück die Beziehung zwischen dem Gitarristen und seinem Instrument.
Eine gewisse Distanz des Gitarristen zu seinem Instrument baut Patricia Alessandrini schon ein. Sie entwirft in der Live-Elektronik virtuelle Glöckchen, die bei jedem Gitarrenton mit ausgelöst werden. Egal, ob der Spieler die Saiten zupft oder reibt, immer klingeln die Glöckchen mit. Und dadurch, dass es nicht nur ein oder zwei, sondern unzählige Glöckchen in allen möglichen Tonhöhen sind, ziehen sie fast jeden Klang in eine geräuschhafte Unschärfe hinein. Nun hat Patricia Alessandrini ihr Stück Menu morceau par un autre moi réuni zwar für Gitarre und Live-Elektronik geschrieben, Die Instrumentierung ihrer Vorlage, der Chanson de Bilitis von Debussy, ist allerdings eine ganz andere, nämlich zwei Flöten, zwei Harfen und Celesta. Zwischen diesen zwei Besetzungen liegt eine große Kluft, doch Patricia Alessandrini überwindet sie mit Hilfe des Timbres der Instrumente, wobei Timbre als flüchtige, schwer definierbare Größe daherkommt.
Timbre ist schwer zu beschreiben. Viele Leute umschreiben es mit Farbe. Und ich finde das interessant, weil man durchaus sagen kann, dass unterschiedliche Instrumentalisten unterschiedliche Farben hervorbringen. Und diese Art von Farbe lässt sich nicht in der Partitur festhalten. Viel interessanter als die originale Debussy-Partitur waren für mich hier die verschiedenen Umschreibungen davon. Und eine Form der Umschreibung ist eben Timbre. Wenn ich mit diesen Aufnahmen arbeite, analysiere ich meist das Timbre und das wird dann mein musikalisches Material. Das kann man mit verschiedenen Computerprogrammen machen. Man bekommt dann ein Sonogramm, das heißt, man kann das Timbre sehen. Das Programm verwendet gewisse Algorithmen für diese Analyse und beschreibt das Timbre mit Zahlen. Diese Daten lege ich meiner neuen Komposition zugrunde. Und deswegen gibt es eine enge Beziehung zwischen den Chansons de Bilitis von Debussy und meinem Menu Morceau, aber sie spielt sich eben nur im Bereich des Timbres ab. Die zwei Stücke sind wie Cousins, nur ist diese Beziehung nicht so offensichtlich.
Auch wenn Flöte, Harfe und Celesta ganz anders klingen als Gitarre und Elektronik, kann man in Alessandrinis Menu Morceau aus den trockenen Gitarrenzupfklängen eine Verwandtschaft zum Harfenzupfen heraushören. In der Live-Elektronik findet man das Luftdurchsetzte des Flötenklangs wieder und hin und wieder blitzt auch ein helles Klirren auf, das an den glasigen Klang der Celesta erinnert. Die Zeitstruktur ist dieselbe wie bei Debussy. Und so bleibt, auch ohne Melodien und Harmonien des Originals, etwas von der leicht lasziven Aura der Chanson de Bilitis von Debussy übrig. Diese Idee, das zu sein, was andere in uns hineinprojizieren, ist nicht nur die Grundthematik von Menu Morceau par un autre moi réuni. Sie beschäftigt Patricia Alessandrini ständig und taucht öfter direkt oder metaphorisch in ihrer Musik auf, sei es in Form von Distanzierungsprozessen, sei es in ihrem Bestreben, oberflächliche und leicht erfassbare Stilmittel und Erkennungsmerkmale aus ihrer Musik zu verbannen, um bequeme Trugschlüsse zu verhindern. Gegen jede Form von Einordnung ihrer Musik, aber auch ihrer Person, hegt sie eine ausgeprägte Aversion. Dazu haben auch Erfahrungen beigetragen, die sie als Komponistin, vor allem als junge Komponistin und noch dazu als junge Komponistin elektroakustischer Musik gemacht hat. Und zwar schon von allem Anfang an, wie sie an einem Vorfall schildert.
Das erste Mal, als ich einer in dem Sinne wichtigen Person meine Arbeit gezeigt habe, da war ich noch ganz jung, sagte dieser Mann tatsächlich zu mir, wie kommt es nur, dass ein so nettes Mädchen wie du eine solche Musik schreibt? Und ich dachte mir, mal ganz abgesehen von der Gender-Sache, was heißt eine solche Musik? Was bedeutet das? Ich nehme an, er meinte, dass ihm diese Musik zu hart oder schwermütig oder eckig erschien für eine zierliche blonde junge Frau. Nicht, dass ich mir das zu Herzen genommen hätte. Mich irritierte nur diese Bezeichnung, solche Musik.
Sie selbst hat sich den Weg durch sämtliche Institutionen gebahnt, sich dabei immer in der Minderheit befunden und das auch öfter zu spüren bekommen. Dennoch hat sie sich dadurch nie beirren oder von ihrem Weg abbringen lassen. Heute als Forscherin und Universitätsprofessorin für akustische Kunst erlebt sie, wie lebendig diese marginalisierenden Strukturen nach wie vor sind. Diesen Tendenzen versucht sie immer wieder aktiv entgegenzuwirken und erlebt dabei oft Erstaunliches.
Ich veranstalte manchmal Technologie-Workshops, die ich oder andere Leute unterrichten, und wir bemühen uns immer um die Teilnahme unterrepräsentierter Gruppen. Manchmal subventionieren wir Plätze für Frauen beispielsweise, um für mehr Ausgewogenheit zu sorgen. Nun kamen bei einem der letzten Workshops ein paar Frauen zu mir und sagten, ich will nicht jemand anderem den Platz wegnehmen. Unglaublich. Als Gegenpart dazu gibt es diese Leute, die ein ausgeprägtes Anspruchsgefühl haben. Es sind die, die immer da sind und denken, ich habe das Recht, hier zu sein und ich bestehe auf meinem Platz. Hier greift sehr stark diese Dynamik, dass, wenn andere Leute einem das Gefühl geben, kein Recht auf einen Platz zu haben, man selber das Gefühl bekommt, zu viel Raum einzunehmen, wenn man seinen Platz in Anspruch nimmt.
Patricia Alessandrini identifiziert in dieser Gender-Problematik genau jenes Phänomen, das auch ihrem Stück Menu Morceau par un autre moi réuni zugrunde liegt. Wir werden zu der Person, als die wir von anderen gesehen werden, wenn wir uns dem nicht entgegenstellen. Und so appelliert sie an alle Betroffenen, sich nicht durch andere vertreten zu lassen, sondern selbst präsent zu sein und ihren Platz einzunehmen.
Man kann sich auf ganz unterschiedliche Weise Platz verschaffen, aber man muss sich auch Gehör verschaffen. Die eigene Stimme muss gehört werden, nicht nur die eines Gleichberechtigungsbeauftragten, bei dem man denkt, ah, der oder die ist beauftragt, über Marginalisierung zu sprechen und das ist okay. Nein, die marginalisierten Leute müssen selber eine Stimme haben dürfen. Und mit diesem Gedanken ist auch das Stück Menu Morceau verwandt.
In Menu Morceau par un autre moi réuni scheint es also so, als gäbe Patricia Alessandrini der Kurtisane Bilitis, die der Dichter Pierre-Louis durch sich hindurch sprechen lässt, selbst eine Stimme, mit der sie für sich selbst und über ihre eigene Sinnlichkeit sprechen oder schweigen kann. Patricia Alessandrinis Musik entsteht immer mit der Hilfe von Computerprogrammen. Elektronik in der Besetzung ihrer Stücke ist aber keine Voraussetzung. Ihr Stück Fort Claret Naht von 2012 beispielsweise verwendet nichts als das gute alte Streichquartett. Der etwas fremd anmutende Titel Fort Claret Naht wirkt sofort vertrauter, wenn man weiß, dass Alessandrini hier Verklärte Nacht von Schönberg verarbeitet. Mit diesem Stück wollte sie der stilistischen Dominanz des Expressionismus des Fin de Siècle auf den Grund gehen. Für die Worte »verklärte Nacht« hat sie in der dänischen Sprache die am ähnlichsten klingenden Wörter gesucht und ist auf »forklaret Naht« gestoßen, was aber »erklärte Nacht« heißt. Der Sinn dieses absurden Übersetzungsprozesses liegt in der Dissoziation von den Worten. Metaphorisch stellt sie damit genau das dar, was sie in der Musik sucht. Distanz zu den kodierten Bedeutungsträgern.
Die Idee dieser erklärten Nacht geht wieder auf den Gedanken zurück, Stil ist Gewalt. Und die Sprache der zweiten Wiener Schule war in dieser Zeit einfach so alles beherrschend. Ich liebe diese Musik wirklich sehr, aber ich möchte verstehen, warum diese bestimmte expressionistische Ästhetik mit diesem ganz bestimmten historischen Zeitpunkt verwoben ist. Ich frage mich, wie es diese Sprache geschafft hat, in allen Kontexten tonangebend zu sein, manchmal einfach als stilistische Norm.
Ihr Vorgehen leitet Alessandrini hier aus dem Gedicht »Verklärte Nacht« von Richard Demel ab, das Schönbergs textliche Vorlage für seine Komposition war. Es erzählt von einer Frau, die ihrem neuen Geliebten auf einem Nachtspaziergang gesteht, schon von einem anderen Mann schwanger zu sein, weil sie ihre eigene Sinnlichkeit erfahren wollte. Ihr Geliebter befreit sie von der seelischen Last und erklärt, dass durch seine Liebe zu ihr das Kind zu seinem Kind werde. Diese Verklärung in der Mitte des Stücks zerteilt die Figur der Frau in ein Davor und ein Danach. Patricia Alessandrini führt diese Teile wieder zusammen, lässt Schuld und Läuterung sich neutralisieren, zumal die Frau aus ihrer Sicht weder Schuld auf sich geladen hat, noch Läuterung benötigt. Um die Frau wieder zu einer Einheit zusammenzuführen, hat sie sich eine reichlich groteske Methode ausgedacht.
Ich wollte diese zwei Hälften miteinander konfrontieren. Deshalb habe ich etwas ziemlich Naives gemacht. Ich habe das Stück einfach in der Mitte durchgeschnitten, die zweite Hälfte umgedreht, sodass sie rückwärts läuft, und habe sie dann über die erste Hälfte geklappt, wie ein Schönberg-Sandwich. Das bedeutet, dass die Verklärung nun nicht mehr in der Mitte, sondern am Ende des Stückes ist. Der Moment der Verklärung konfrontiert sich also selber im Davor und Danach. Etwas, was eigentlich nicht geht.
Thank you. In diesem noch unverarbeiteten Schönberg-Sandwich, auf dessen Grundlage Alessandrini vor Clarettnard schafft, treffen Gegensätze aufeinander, die sich normalerweise strikt ausschließen, wie etwa die Gleichzeitigkeit von D-Dur und D-Moll. Das Resultat wirkt geradezu komisch, was die charakteristische Bedeutungsschwere des Originals in vor Clarettnard gänzlich zum Verschwinden bringt. Patricia Alessandrinis Arbeit und Musik sind auf eine ganz subtile Weise politisch. Doch es ist eine vollkommen plakatfreie Politik, die nicht auf sich hinweist, keine Botschaften vermittelt und keine Ziele verfolgt. Die Kraft ihrer Musik liegt darin, die Wahrnehmung zu schärfen, die Aufmerksamkeit vom Eindeutigen auf das Unscharfe, Ungreifbare zu lenken. Wo sie die unscheinbare, unkodierte Welt hinter der Sichtbaren hervorholt und in den Vordergrund stellt, entzieht sie den Hörern ihrer Musik nicht nur die Grundlage für voreilige Schlüsse und Urteile, sie bewahrt sie auch davor und legt andere Perspektiven frei. Ihre Musik mag zauberhaft und vor allem rätselhaft wirken. Aber das Rätsel verwandelt sich im Laufe des Hörens von einer Irritation in eine Inspiration. Die Inspiration, nicht in die Mitte der Dinge zu schauen, sondern das Leben an ihren Rändern kennenzulernen.